Und das war zu viel.
Ja, das
war die Dreifaltigkeit der Scham und auf allen Ebenen, oh, ganz, 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 ganz schlimm. Das ist der Moment der größten Scham, die ich seit Jahren empfunden habe. Das war sehr lang, es tut mir leid und ich höre jetzt auf zu reden.
Das gehört sich nicht. Ein Podcast mit Alice und Jazz. Schamlos offen und gnadenlos ehrlich. Denn die Wahrheit kennt keine Tabus. Herzlich willkommen bei Das gehört sich nicht. Die Wahrheit kennt keine Tabus. Ich bin Jazz.
Ich bin Alice.
Und heute reden wir über das Thema Scham.
Ja.
Ja.
Das war sehr professionell. Vielen Dank für die Einleitung.
Mein Kopf hat auch so die ganze Zeit dabei gewackelt.
Das hat sich irgendwie auch total eingebürgert. Aber ich finde das sehr einladend.
Ja, ich war gerade eben nur kurz verunsichert, weil du hast so Luft geholt. Ich war so, okay, ich warte. Und dann gucken wir uns an.
Und dann kam nichts. Habe ich nicht performt. Einfach enttäuscht. Ja, ich hatte irgendwie das Gefühl, beim Thema Scham so ein bisschen melodramatisch.
Das Melodromedar.
Das melodramatisch einleiten zu müssen. So, oh mein Gott, so ein schweres Thema. So unangenehm. Aber irgendwie bin ich gerade noch so gut drauf. Mal schauen, was gleich kommt, wenn du mich was fragst.
Wenn ich dich beschäme.
Ja, weil heute bist endlich mal wieder du dran.
Das stimmt, ich habe mich auf die Folge wieder vorbereitet. Und am schwersten war es eigentlich auch, die Notizen wieder auszusortieren, damit es keine 3-Stunden-Folge wird.
Ja, Jess übertreibt immer so ein bisschen und denkt so, sie hält Referat.
Ja, ja, komplett.
Und vergisst so, dass ich ungefähr zu jedem einzelnen Wort 3 Minuten lang was zu sagen habe.
Aber ich meine, hatten wir ja schon mal, das Thema Priorisieren fällt mir generell schwer. Und ich war schon immer diejenige, weißt du, noch damals in der Schule, wenn man mit Textmarker markieren musste,
ja, ja.
Bei mir war so die ganze Seite gelb immer.
Ich habe auch zur Schulzeit immer so Zusammenfassungen geschrieben, ja, die ich ja dann auch in die ganze Klasse, die mich gehasst hat, verteilt habe oder auch in der Uni.
Was keine Zusammenfassung war.
Und meine Zusammenfassung war eigentlich nur nochmal alles schön wiedergegeben. Ja, es war genauso lang wie der Ursprungstext, nur in Stichpunkten.
Und genauso ist es bei mir eben auch, wenn ich mich auf ein Thema vorbereite, ist es so, alles ist wichtig, es ist alles, es muss alles mit rein.
Ja. Und dieses Mal hast du ChatGPT gefragt, ob es priorisieren kann für dich.
Ich habe meine Notizen in ChatGPT gehauen und geschrieben, okay, bitte kürz mir das.
Aber voll gut. Also ich habe eigentlich ein sehr negatives, was heißt Bild, sehr negative Meinung dazu, was aber nicht mit ChatGPT prinzipiell zu tun hat, sondern einfach mit der Tatsache, dass ich einfach fucking Angst habe vor der Digitalisierung, weil ich mich schon frage, wo das hingehen wird.
Ja.
Ich mir auch durchaus darüber bewusst bin, dass ChatGPT wahrscheinlich sämtliche Informationen aus deinem Handy saugt, ab dem Moment, wo du die App herunterlädst oder von deinem Laptop.
Ja, das glaube ich auch.
Und es kann natürlich auch nur so menschlich reagieren, weil halt Millionen von Menschen das jeden Tag nutzen. Und irgendwann wird die KI sich selbstständig machen und klüger sein als wir alle.
Absolut, das wächst mit jeder Nutzung.
Selbst Elon Musk hat ja gesagt, dass die größte Gefahr eigentlich künstliche Intelligenz ist. Aber wir wollen hier keinen
Wir sind auf eurer Seite, KI.
Melodramatischen Vibe verbreiten.
Ich möchte auch kurz erwähnen, diese Infos sind jetzt nicht aus der KI. Ich habe nur meine ganzen gesammelten Infos kürzen lassen.
Nein,
ja?
Die Props gehören dir.
Also möchte ich noch einmal erwähnt haben.
Ja,
wir haben uns gedacht, dass wir mal das Thema Scham angehen. Es wunderte mich auch ehrlich gesagt, dass wir darüber noch nie gesprochen haben. Weil es ist ja dann doch ein sehr sehr schweres und auch sehr präsentes Thema in der Gesellschaft, finde ich.
Ja, ich habe bei ganz vielen Themen immer das Gefühl, dass wir indirekt darüber sprechen.
Mhm.
Und ich meine, unser Podcast läuft unter dem Motto schamlos.
Stimmt.
Und mir sind auch wenig Dinge eingefallen, die mich bezogen auf Scham irgendwie belasten, weil Scham keine extrem große Rolle in meiner Gegenwart spielt. Und ich glaube, deswegen lag das Thema so weit entfernt, aber es wurde jetzt mehrmals danach gefragt, also tun wir es.
Wofür hast du dich denn früher so geschämt?
Oh Gott, come on, so fang doch erstmal an mit deinem Notizenzettel hier.
Ich dachte, wir fangen erstmal so ein bisschen mit Quatschen an.
Mit Quatschen
nicht,
an.
Nicht aktuell, so, sondern okay, früher so.
Ich sag mal so, ich weiß nicht, ab dem Moment wahrscheinlich, wo du ein Teenie bist, beginnt ja das Gefühl von Scham. Also als Kind habe ich nicht das Gefühl, dass Scham sehr präsent ist. Dann geht es vielleicht mal darum, dass du bei etwas erwischt wurdest als Kind, wenn du irgendwas angestellt hast. Und dafür habe ich mich dann vielleicht mal geschämt. Aber so richtig schmerzhafte Scham, die kam erst so in der Teenie-Zeit, wenn du dann auch wirklich zur Schule gehst und ja, soziale Interaktion dich in Situationen bringt, wo du dich schämst. Mhm. Zumindest war das bei mir so. Und das würde ich eben auch stark unterscheiden zu dem heute, weil damals habe ich auf jeden Fall mich sehr für bestimmte Handlungen geschämt. Und heute bezieht sich meine Scham eher auf das, was ich bin. Also Identität versus Handlung.
Ja, verstehe.
Und ich kann mich schon daran erinnern, dass ich gerade in jungen Jahren und eben auch zu dieser wilden Zeit, so 16, 17, 18, 20, vielleicht auch noch Anfang 20, das war schon immer sehr daran verknüpft, wenn irgendwelche Events stattgefunden haben, Freundeabende, Partyabende, also auf jeden Fall immer in Kombination mit Interaktion. Mhm. Ich habe halt oft überdreht. Ich kann mich an viele, sehr viele Abende und Morgende erinnern, wo ich nach einem Event, also Event meine ich jetzt nicht Party, sondern einfach Event, einfach Ereignis, im Bett lag und mich tief geschämt habe für das, was ich gesagt habe, wie ich es gesagt habe, was ich getan habe. Ich habe mich einfach fast ausnahmslos, wenn es so zu solchen Sachen kam, zu viel gefühlt. Ich habe immer das Gefühl gehabt, ich war zu laut, ich war zu viel, ich war zu peinlich. Mhm. Also für mich ist Scham auch sehr viel einfach an peinliches Verhalten geknüpft.
Ja.
Und ich muss auch ehrlich sagen, also ich habe auch einfach hart übertrieben mit Alkohol, als ich super jung war. Ich habe maßlos übertrieben. Mhm. Das war mein Ventil. Ich habe jetzt nicht jeden Tag getrunken, aber wenn ich getrunken habe, dann richtig geht definitiv zu viel.
Ja.
Und dementsprechend hemmungslos und unreflektiert habe ich mich teilweise verhalten.
Also hast du dich dann am nächsten Tag dafür geschämt oder ist das eher so, dass du dir jetzt denkst, alter Schwede, war das peinlich?
Heute kann ich das differenzierter betrachten, weil ich mir denke, boah, ganz ehrlich, also wer verhält sich als Teenie nicht komisch? Mhm. Damals war es schon sehr schlimm.
Mhm.
Also heute kann ich auch die Entwicklung sehen und sagen, boah, ich habe sehr viel Selbstarbeit betrieben und ich habe mich auch weiterentwickelt. Und dafür sind ja auch Fehler, also Dinge, für die man sich schämt, super wichtig. Mhm. Weil wenn mir nicht irgendetwas unangenehm ist, dann habe ich ja auch keinen Leidensdruck, mich zu verändern oder mich weiterzuentwickeln und zu wachsen. Aber damals war das schon schlimm. Mhm. Und ich habe mir auch viel Scham selbst eingeredet. Es gab definitiv weniger Situationen, wo mich Leute darauf angesprochen haben und mich damit konfrontiert haben und gesagt haben, boah, du warst so peinlich.
Yeah.
Vielleicht war es dann mal so ein lustiger Kommentar. Mm. Sowas wie, ja, hast du aber gut über einen Durst getrunken.
Was es dann noch schlimmer gemacht
hat. Hast du da viel Spaß gehabt gestern?
Mm.
Und das hat natürlich total diesen Kreislauf an Kopfchaos erst wirklich ins Laufen gebracht. Aber ich habe auch einfach selbst mir sehr viel Scham eingeredet.
Also ja,
ich
verstehe.
Dann immer Revue passieren lassen. Und das kommt natürlich auch aus der Mobbingzeit oder generell viel kritisiert werden als Kind, dass ich ganz instinktiv mich oft nicht richtig gefühlt habe, wie ich bin und wie ich mich verhalte. Das heißt, dieser Prozess der Schamreflexion, sage ich mal, gehörte wirklich zum Event dazu. Ich wusste, okay, ich erlebe etwas und danach werde ich mich schämen.
Boah, krass. Es ergibt absolut Sinn, was du sagst, gerade mit deiner Vergangenheit, die du gehabt hast, weil Scham ist nichts anderes als ein Indikator dafür, dass wir Menschen das Bedürfnis haben, zu einer Gruppe dazuzugehören. Weil wenn wir uns schämen, dann zeigt das ja einfach nur, okay, irgendwas ist falsch, weshalb ich aus dieser Gruppe verstoßen werden könnte. Und gerade du mit dieser Vergangenheit, die du eben gehabt hast, die ja sowieso schon ausgeschlossen wurde, hat sich dieses Gefühl bei dir natürlich noch viel, viel mehr potenziert, eben mit dieser Angst, aus der Gruppe ausgeschlossen zu werden.
Ja, absolut. Also ich hatte immer die Sorge, dass die Konsequenz ist, dass ich abgestoßen werde oder dass mich Leute jetzt nicht mehr mögen. Es war weniger, dass ich für mich es reflektiert habe, um irgendwie mich selbst besser kennenzulernen und zu verstehen, sondern
die Angst vor Ausschluss.
Ja, es war die Angst vor Ausschluss. Es war immer die Angst der Interpretation von außen. Und wenn dann aber auch Leute gesagt haben, so, nee, wir mögen dich trotzdem und war doch lustig und wir mögen das so, wie du bist, dann war auch alles gut.
Ja, ja.
Das hatte wenig wirklich damit zu tun, was ich über mich denke, sondern was denken andere über mich und dementsprechend muss ich mich schämen.
Mhm.
Boah, ich habe heute drüber nachgedacht, wann ich mich noch geschämt habe heutzutage. Mhm. Und mir ist keine Situation eingefallen, in der ich mich ja geschämt habe, weil ich mich falsch verhalten habe. Aber jetzt gerade in diesem Moment, oh mein Gott, das war erst im Urlaub. Ich habe es nicht mal wirklich übers Herz gebracht, es dir zu erzählen.
Ich wollte gerade sagen, ich bin gespannt, was jetzt kommt.
Also ich habe es dir kurz erzählt, aber ich habe es dir auch nur erzählt, weil mein Freund das kurz so angesprochen hatte und meinte so, na, hast du Jess eigentlich die Situation erzählt? Und ich war so, nein, das war so und so. Egal, ich möchte nicht darüber reden, weil ich belaste diese Situation so sehr, dass ich es nicht ertrage, darüber zu reden. Und ich möchte nicht damit konfrontiert werden, weil ich habe 24 Stunden aktiv in meinem Kopf mir gesagt, hör auf, darüber nachzudenken. Hör auf, lass es los.
Das Geile ist, in deinem Kopf ist das so präsent und ich weiß schon gar nicht mehr, was es war.
Ja, das war klar. Das wundert mich gar nicht. Ich frage mich auch, wieso es mich so sehr belastet, weil ich bin so gut darin, mittlerweile Gedanken ziehen zu lassen. Mhm. Ich habe mein halbes Leben, meine Kindheit, meine Jugend damit verbracht, im Bett zu liegen und mir den Kopf zu zerbrechen, was mit mir nicht stimmt. Und ich hatte so belastende Gedanken früher, solche Ängste, also wirklich, heute würde man sagen, Anxieties. Ja, ich habe so lange gebraucht, um zu checken, was das überhaupt bedeutet.
Ja, voll.
Und mittlerweile, boah, ich kann das so gut. Ich liege im Bett und ich bin so, come on, wenn das wirklich ein ernsthafter, schlimmer Moment ist, schlimmer Gedanke, dann kannst du auch noch morgen darüber nachdenken, wenn es dich dann immer noch belastet.
Mega gut.
Aber das war etwas, das hat mich nicht losgelassen und es hat meinen letzten Urlaubstag komplett versaut. Sorry, dass ich so viel rede gerade. Ich lasse dich ganz viel erklären.
Ach, nee, alles gut.
Aber du kommst auch mit so einer Ursprungsfrage direkt am Anfang. Ich denke mir so, okay, was möchtest du hören?
So geil.
Soll ich meine Schamgeschichte erzählen?
Ich muss auch jetzt gleich nochmal kurz meine Notizen durchgucken, weil du hast so viel gesagt, auf das ich eingehen möchte.
Okay, wollen wir einen Cliffhanger machen? Soll ich gleich die...
Na, auf gar keinen Fall. Okay. Ich will wissen, was jetzt kommt.
Sorry, okay. Also pass auf. Wir haben im Urlaub Freunde von Nico getroffen. So, das waren Menschen, die ich überhaupt nicht kannte. Das war mega lustig. Wir haben die erst am Flughafen gesehen und mega zufällig. Also es war schon crazy genug, dass die auch im Flugzeug saßen, weil wir uns dachten, okay, wie krass so, das war jemand von Basketball, von ihm damals.
Hast du mir das erzählt?
Ja, egal. Und dann saßen wir oder lagen am Strand und dann lagen die einfach hinter uns. Das war so verrückt, weil wir uns dachten, okay, was für ein Zufall, dass wir am gleichen Tag anreisen, auf Kreta sind, alle zusammen und auch noch im gleichen Hotel. Und die hatten ein Baby dabei. So ein süßes, kleines Baby. Wirklich zuckersüß. Ganz, ganz tolles Baby. Und ich mag nicht oft Babys.
Das
und das war sehr süß. Und ich weiß nicht, irgendwie so ein halbes Jahr oder so. Wir hatten jetzt nicht so viel mit denen zu tun, weil du hast ja auch so ein bisschen Respekt davor. So,
jeder macht seinen Urlaub.
Wir haben jetzt nicht bewusst jetzt irgendwie so einen Familienurlaub geplant, sondern man grüßt sich nett, man quatscht ein bisschen und so weiter. Und am allerletzten Tag kam ich dann auch dazu, dass wir alle zusammen mal ein bisschen länger uns unterhalten haben, so ein bisschen Urlaub-Revue passieren haben lassen. Und das war auch das erste Mal, dass ich auch wirklich mit der Frau mich unterhalten habe. Wir waren alle zusammen am Strand, tolle Gespräche geführt, ganz süße Menschen, beeindruckende Menschen. Und die Frau hat mich auch sofort gekriegt, ne? Die war auch so ein bisschen spirituell angehaucht. Ne? Die meinte dann auch so, oh, deutsche Sprache läuft auf so einer hohen Frequenz. Man kann Affirmationen durch die deutsche Sprache sehr viel besser sich einprägen, weil deutsche Sprache auf einer so tollen Frequenz läuft,
okay,
dass es einfach einen sehr erreicht. Ich kann das nicht so gut zusammenfassen. Ich wusste auf jeden Fall, okay, wir fühlen uns. Du bist mein Vibe. Das heißt, ich mochte die. Das heißt, mir war es wichtig, was die von mir dachten. Und das ist ja auch ausschlaggebend für das Thema Scham, dass mir die Meinung der anderen wichtig ist.
Auf jeden Fall, ja.
Und dann kam es auch zur Situation, dass wir mal das Baby im Arm halten durften. Mega süß. Erst Nico, dann ich und so. Ich muss sagen, ich komme mir ein bisschen komisch vor. Ich weiß immer nicht, was ich tun soll. Ich habe so Angst, dieses Kind fallen zu lassen. Für mich ist das eh schon eine pure Stressreaktion. So viel Verantwortung, ich ertrage das immer gar nicht.
Du hast einfach so ein Leben in deiner Hand.
Ja, es ist wirklich so, oh mein Gott, was, wenn ich jetzt einfach kurz einen Schwächeanfall bekomme und dieses Kind schlägt mit dem Kopf auf den Boden und das stirbt. So richtig, richtig Drama in meinem Kopf gehabt. Und dann hatten wir die Situation, dass es irgendwie darum ging, Kindern auch Freiraum zu lassen, sich selbst als Eltern zu reflektieren.
Jetzt weiß ich wieder,
weil
was
es
kommt.
So wichtig ist, dass Kinder in einem positiven Umfeld aufwachsen, wo sie akzeptiert werden, wo man versucht auf jeden Fall sämtliche Traumata zu vermeiden, negative Erfahrungen, also die unnötig schmerzhaft sind, zu vermeiden, weil man halt als Elternteil vielleicht noch nicht geheilt ist, so, was man wahrscheinlich nie ist. So. Das heißt, die hatten so ein richtig gutes Statement gemacht. Und ich mit meiner scheiß negativ-psychologischen Art hab dieses Baby im Arm, ja. Und ich will eigentlich so etwas Motivierendes sagen wie, macht euch keine Sorgen, weil ich glaube, dass man als Eltern einfach unterbewusst Fehler macht. Das gehört einfach dazu. Und wahrscheinlich traumatisiert man seine Kinder unterbewusst. Also ich wollte so ein bisschen die Last nehmen.
Ja, ja.
Das war schon schwierig, ja, dass ich das gesagt habe. Aber ja, die Kirsche auf der Dramatorte. Ich gucke dieses Baby an, gucke diesem Baby tief in die Augen. Und ich meine, diese Mutter war Richtung Vibes und Frequenzen und Energien und so weiter und Affirmationen und Glaubenssätzen. Ne? Und ich gucke dieses Baby an, tief in die Augen. Weißt du, das Leben ist manchmal einfach schlecht. Und es macht manchmal einfach traurig. Und wirklich alle Erwachsenen, Stille, die Mutter kreischt fast, haut mich so, so spaßhaft, so haut mich so ein bisschen am Arm. Was sagst du da? Wirklich, mir rutscht das Herz in die Hose. Ich so, oh mein Gott, was habe ich da gesagt?
Zu so einem Baby.
Oh mein Gott, zu so einem Baby. Ich kam mir vor, als hätte ich dieses Baby verflucht. Ich habe so Angst, dass sich wirklich jetzt da irgendwas verändert habe und dieses Baby jetzt irgendwie verinnerlicht hat, dass das Leben schwer ist.
Und du weißt ja, wie viel mehr Babys wahrnehmen, als uns eigentlich allen bewusst ist.
Oh mein Gott. Und ihre Reaktion hat mir ja auch wieder gezeigt, dass das wirklich nicht cool war, was ich gesagt habe. Oh, ich habe mich so geschämt in dem Moment. Ich habe mich so geschämt, weil ich meinte es eigentlich nur gut. Ja. Und ich meinte, es ist halt so meine Art.
Du wolltest
halt
die Last nehmen.
Ja, also. So, das ist halt die Wahrheit, Digga. Okay? Leben ist manchmal schwer. Egal, wie gelernt
hast du das jetzt schon mit deinem halben Jahr.
Und es ist besser, dass du es früher als später erfährst. Ich kann auch endlich darüber sprechen. Ich merke jetzt gerade, ich habe es ein bisschen verarbeitet. Ich wollte es schon öfter im Podcast erzählen. Heute passt gut.
Ich erinnere mich auch an die ganze Geschichte nicht so gut, weil du hast mir die, glaube ich, in einem halben Satz runtergerattert.
Ich habe 10 Sekunden erzählt und habe gesagt, ich möchte nicht darüber reden.
Ich glaube, ich wusste nicht mal, dass das Freunde von deinem Freund waren.
Oh, das Schlimmste war, weißt du, ich habe mich ja eh schon schlecht gefühlt, weil ich an ihrer Reaktion gemerkt habe und an der ganzen Stimmung. Dass ich was richtig Beschissenes gerade gemacht habe. Völlig unnötig. Ja, es war alles in Ordnung, es war alles süß. Und dann gehen Nico und ich zurück, es war ja auch unser letzter Tag. Und dann spricht er mich auch noch darauf an. Und dann sagt er auch noch so, ja, hast jetzt auch noch ein Baby traumatisiert. Was war das? Ey, mir ging's so schlecht.
Ich glaub's
mir ging's
dir.
So schlecht. Ich bin über Stunden diesen Gedanken nicht mehr losgeworden. Mir tat das so leid. Auf so vielen Ebenen. Auf der Ebene des Babys. Ich hatte wirklich Angst, dem Baby. Ich habe Angst, diesem Baby geschadet zu haben. Ich habe Angst, dass diese ultra lieben, guten Menschen, die einen tollen Eindruck hinterlassen haben, von denen ich echt wollte, dass sie mich mögen, jetzt scheiße von mir denken, sauer auf mich sind. Und dann habe ich auch noch gecheckt, dass Nico das auch scheiße fand. Das heißt, mein eigener Freund fand mich richtig komisch und fand mich richtig kacke in dem Moment. Und das war zu viel.
Ja,
das war die Dreiheiligkeit der Scham und auf allen Ebenen, oh, ganz, 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 ganz schlimm. Das ist der Moment der größten Scham, die ich seit Jahren empfunden habe. Das war sehr lang, es tut mir leid und ich höre jetzt auf zu reden.
Ich glaub's dir. Und ich kann mir auch dein Ausmaß deiner Scham sehr gut vorstellen. Das hält bis jetzt noch an.
Ganz unangenehm. Ganz unangenehm. Ich war wirklich ganz depressiv dann. Also wirklich, ich war richtig, richtig down. Ich habe auch, egal was Nico gesagt hat, weil der hat's ja dann irgendwann mal auch vergessen und so. War so, oh, gehen wir in den Pool. nein, ich hab's nicht verdient. Oh komm, lass uns noch ein Foto machen. Nein, ich bin traurig. Es ging die ganze Zeit so. Die ganze Zeit. Ich konnte es nicht loslassen.
Oh, scheiße. Ja. Das ist eine sehr gute Überleitung. Ich muss aber kurz in meine Notizen gucken, weil es so viel war, ja, eine Sekunde.
Sehr gern.
Das ist eine perfekte Überleitung, weil ich gerne einmal differenzieren wollte zwischen Scham und Schuld.
Schön, weil nur dafür habe ich es erlebt, damit ich dir eine Überleitung geben kann.
Großartig, weil Scham und Schuld, das sind beides die sogenannten Über-Ich-Affekte. Das sind komplexere Gefühle, die auch erst mit der Zeit entstehen. Und beides sind quasi Hinweise darauf, dass du als menschliches Wesen eben nicht aus der Gesellschaft ausgeschlossen werden möchtest. Schuld hat aber viel mehr mit der Resonanz von außen zu tun und das ist auf eine bestimmte Tat auch eher bezogen, während Scham etwas ist, was eher mit deinem Selbstwert tief verankert ist, also was eher aus deinem Inneren herauskommt. Wir hatten kurz vor der Podcast-Folge auch noch drüber gesprochen, du kannst dich auch für deine Schuld schämen und ich würde sogar in deinem Fall sagen, weil du ja auch so, wie du gehandelt hast und erst auf die Resonanz von außen hin gecheckt hast, oh, das war falsch, hast du viel eher eine Schuld auf dich geladen, was du ja selber auch gemerkt hast, für die du dich dann im Nachhinein geschämt hast.
Ja, voll, weil wenn die in dem Moment anders reagiert hätten, und ich sage nicht, dass das richtig gewesen wäre, ich wurde zu Recht bestraft, okay, aber wenn jetzt die reagiert hätten so, ach ja, hast du recht, aber wir versuchen das Beste draus zu machen, wäre alles cool gewesen.
Ganz genau das, so. Perfektes Beispiel, aber du hast die Resonanz bekommen, das war nicht gut.
Die Resonanz war mit im Raum und hat mir gesagt, scheiße Alicia, richtig scheiße.
Ganz genau und im Anschluss hast du dich geschämt, so, aber Scham selbst und da habe ich zum Beispiel ein sehr banales, aber sehr gutes Beispiel. Ich schäme mich total für meine Fingernägel. Also nicht für meine Fingernägel, sondern für mein Nagelbett. Es ist jetzt nicht so schlimm, dass es mich beeinflusst. Ich habe früher ganz schlimm Fingernägel gekaut. Ich habe das irgendwann verlagert. Meine Fingernägel kaue ich nicht mehr, sondern an der Haut drumherum quasi.
Ich
wollte
gerade sagen, die sehen doch gut aus mittlerweile, oder? Fingernägel,
also das habe ich echt ablegen können, aber ich habe es eben verlagert auf die Haut drumherum. So.
Schön.
Das ist einfach immer noch ein Tick aus meiner Kindheit. Das ist bei mir auch egal, brauche ich jetzt nicht näher drauf eingehen. Auf jeden Fall.
Hört einfach Folge 48 und 49, dann wird klar, weshalb es aus Stress irgendwelche Zwänge hat.
Ganz genau. Das ist auch, also man kann an meinen Fingern auch tatsächlich sehen, wie mental gut es mir momentan geht oder wie gestresst ich bin. Nach der Woche, die ich jetzt hatte, sehen meine Finger ganz schlimm aus.
Wie geht's dir eigentlich damit, wenn ich dich darauf hinweise?
Ist mir sehr unangenehm.
Bist du dann genervt auch oder ist es dir unangenehm genervt oder ist es dir peinlich unangenehm?
Ja, total. Ich bin tatsächlich genervt in dem Moment, aber das ist auch nur eine Übersprungshandlung, weil es mir eigentlich unangenehm ist. Mhm. Also weil ich mich schäme und genervt sein war für mich schon immer ein konfrontier mich nicht damit, lass mich in Ruhe, nerv mich nicht. Mhm. So, weißt du, was ich meine? Mhm. So, aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, ich schäme mich dafür. Es ist jetzt nichts, was mich groß beeinflusst. Ja, mein Gott, ich kann meine Finger in die Kamera halten und sieht halt so aus. Mein Gott, ist halt nicht schön.
Sieht auch keine Sau, aber ja. Vor allem nicht bei unserer Quali.
Der Unterschied ist aber, ich lade damit keine Schuld auf mich. Das ist jetzt nichts, wo mir jemand sagt, das hast du scheiße gemacht. Das hat nur was mit mir zu tun. Und ja, vielleicht denkt sich der ein oder andere, sieht aber nicht so schön aus. Aber das ist jetzt nichts, womit ich konfrontiert werde, womit jetzt jemand sagen würde, wo ich jetzt Ärger bekommen würde oder keine Ahnung. Und das ist eigentlich so erstmal der große Unterschied. Und Schuld und Scham sind eben beides auch Gefühle, die früher sogar lebenswichtig für uns gewesen sind, weil die uns vor einem gesellschaftlichen Ausschluss bewahren, was ich ja vorhin schon mal gesagt habe, weil ja, heute ist das Kacke, wenn du ausgeschlossen wirst. Mobbing ist furchtbar und das kann auch ganz, ganz schlimme Folgen haben.
Aber ich sterbe, na, würde ich nicht sagen, aber nicht unbedingt.
Genau, ja, genau, das meine ich auch. Aber früher, ganz, ganz früher, als wir noch in unseren Grüppchen Sippen in den Höhlen gewohnt haben, wenn du ausgeschlossen wurdest, hat das deinen Tod bedeutet.
Ja.
Das ist eine tief verankerte Angst, die wir in uns tragen. Der Ausschluss aus der Gesellschaft bedeutet irgendwo in uns drin immer noch der Tod für uns. Heute ist es in Anführungsstrichen nur noch die soziale Ächtung, was auch beschissen ist, was wir auch nicht wollen. Aber deswegen ist das eben so ein schlimmes Gefühl auch für uns.
Mhm.
Wie entsteht Scham überhaupt? Sie entsteht durch eine Diskrepanz, durch ein Ungleichgewicht zwischen deinem Ist- und deinem Soll-Zustand. Du hast immer ein Ideal.
Boah, du sagst so krasse Sachen, mach mal langsam. So, ich bin so, oh ja, stimmt. Ist- und Soll-Zustand.
Ich wollte das jetzt noch näher erklären.
Ja, ich war nur so, das ist so voll mächtig. So.
Voll, okay, voll.
Ich muss das wirken lassen. So, oh, alle Leute, die zuhören, so, chill, langsam. Harter Tobak. Boah, ja, krass. Ja,
wir haben alle
das, was ich eigentlich bin und das, was ich eigentlich gern wäre.
Ganz genau das, wie du gerne wärst und wie du dich selber aber erlebst.
Boah, deswegen finde ich Identitätsscham so viel schmerzhafter als Handlungsscham.
Absolut.
Weil das, was ich getan habe, ist so, okay, das kann ich irgendwie mal auch vergessen.
Geht vorbei.
Ich kann was anderes tun, mhm, stattdessen, um das irgendwie
total
anders zu gewichten. Mhm. So. Aber wenn es etwas ist, was auf meine Identität bezogen, mhm, ist, wer ich bin und was mich ausmacht, boah, das ist so schlimm.
Absolut, ja, total. Und du entsprichst einfach nicht deinem eigenen Idealbild, was, ja, du gerne von dir hättest. Beispiel,
oder was andere gerne von mir hätten. Und dann je nachdem, wie hoch mein Selbstwert ist, wie wichtig es mir ist, was, absolut, andere, ja, von mir denken.
Das ist auf jeden Fall, ja, je nachdem, wie sehr du das in dir aufgenommen hast, ja, wie wichtig das anderen ist. So. Aber ganz runtergebrochen, ich hätte gern schöne Fingernägel. Habe ich aber nicht. Deswegen, mhm, schäme ich mich dafür.
Ich finde das Fingernagelbeispiel so spannend, weil würdest du nochmal unterscheiden zwischen Dingen, für die du nichts kannst, Körperlichkeiten, für die du nichts kannst, mhm, und körperliche Makel, für die du etwas kannst. Also ich sage nicht, dass du jetzt irgendwie
100%
ein kranker, verstehe, Mensch bist, mhm, aber am Ende, die Nägel wären ja schön, mhm, wenn du es einfach lassen würdest. Und es wäre ja trotzdem etwas anderes, wenn du, ich weiß nicht, einfach so einen Megan Fox Daumen hättest. Weißt du, ja, googelt den mal. Ich will sie nicht schämen, aber es ist so ein gutes Beispiel. Ja. Die kann den nicht ändern. Mhm. So, und das sind ja nochmal drastische Unterschiede, mhm, ob es ist ja eine Handlung, die trotzdem Identität ist. Mhm. Weißt du, was ich meine? Es ist ja dein Stresslevel, das dafür sorgt, dass, mhm, du das tust, und etwas, was du selbst dir antust, versus etwas, was du vielleicht von dir trennen kannst, weil du sagst, okay, das ist einfach mein Körper und damit muss ich und alle anderen einfach klarkommen.
100%. Und ich persönlich finde tatsächlich die Scham für etwas, für das ich etwas kann, viel, viel unangenehmer nochmal als die, für die ich nichts kann.
Ja, definitiv.
Weil, genau wie du gesagt hattest, so theoretisch könnte ich es einfach lassen. Kann ich aber nicht.
Wobei
so.
Es aber auch super frustrierend wiederum sein kann. Also als erwachsener Mensch, mhm, kann ich das besser trennen und sagen, ey, ich muss mich selbst lieben, mhm, das ist mein Körper, das gehört so, mhm, und so weiter. Aber als Teenie oder als einfach Mensch mit einem geringen Selbstwert ist das ja auch super belastend, wenn es etwas ist, was du nicht ändern kannst.
Absolut. Das ist, da wollte ich eigentlich später erst drauf eingehen, aber das passt jetzt gerade sehr gut. Ich habe mich früher extrem schlimm für meine kleinen Brüste geschämt. Das war etwas, was mir so unangenehm war. Ich wurde aber auch vom Außen damit konfrontiert. Dadurch entstand diese Scham überhaupt erst. Ist ja auch nichts, womit ich mir eine Schuld auflade, aber ich wurde beschämt damit quasi. Es war mir so unangenehm, das war richtig schlimm. Heute bin ich so, Digga, schaut euch die an, die sind wunderschön. Ich trage keine BHs, enge Tops und zeige der Welt meine Boobies so gut es geht, so, ja, weißt du. Die Scham ist komplett weggegangen. Die habe ich überhaupt nicht mehr.
Kannst du das reflektieren?
Ich weiß sogar den ganz genauen Moment, wo der weggegangen ist, wo die Scham über meine Brüste weggegangen ist. Das Shooting. Für die Zuhörenden einmal, ich hatte früher wirklich riesige Probleme mit meinen kleinen Brüsten. Ich habe Push-Up-BHs getragen, wo mehr Stoff als Titte gewesen ist auch so. Und habe auch nie irgendwie Akt-Shootings oder irgendwie sowas gemacht. Aber es gab einen Fotografen, mit dem habe ich mich auch extrem gut verstanden. Und zudem habe ich dann damals gesagt, dass ich mich gerne von ihm Akt fotografieren lassen würde, haben wir dann auch gemacht. Das waren wunderschöne Fotos. Und als wir dann nach dem Shooting zusammen auf der Kamera die Fotos durchgeguckt haben, habe ich meinen Körper gesehen, habe die Brüste dazu gesehen und dachte mir, krass, die sind echt schön. It's dazu.
Perfect.
So, wirklich. Also ja, das war das erste Mal in meinem Leben. Und ich habe mich ja schon vorher ständig nackt gesehen und ich war immer unglücklich. Aber er hat mich aus seiner Sicht gezeigt und ich habe das gesehen und ich wollte mir auch immer die Brüste machen lassen tatsächlich. Und das war der Moment. Das
wurdest du sogar noch, als wir uns schon kannten.
Stimmt. Ich kann auch sein, dass es nach dem Shooting nur noch so ein, ja, vielleicht,
ja,
irgendwann,
ja, vielleicht
mal.
Das war auch immer so ein Ding, wenn wir scheißreich sind.
Ja, also, vielleicht auch eher das
aber
tatsächlich.
Aber nicht so, ich muss, sondern so,
auf
ach,
jeden
komm.
Fall na, mit diesem Shooting ging, ja, dieses ich muss weg. Also, ja, da bin ich ihm auch bis heute super, super dankbar für. Naja, auf jeden Fall. Kleiner Ausflug.
Nein, das ist voll wichtig. Tu das nicht so ab. So, das ist eigentlich das Wichtigste am Podcast, zu verstehen, was wir als Scham empfinden und wie wir es vielleicht auch überwunden haben. Mhm. Das heißt, die Leute sollten jetzt Akt-Shootings machen.
Ja, genau, richtig. Bitte bucht genau diesen Fotografen. Deswegen, ich war so, ja, wie soll ich denn da jetzt eine große Hilfe leisten?
Nein, aber weil es Selbsterkenntnis ist.
Ja, das stimmt, auf jeden
weil
Fall.
Weil das ist ja nur, das Shooting ist ja das Mittel.
Mhm.
Aber es kann ja auch der Blick in den Spiegel sein. Es kann der Perspektivwechsel sein einer liebenden Person. Mhm. Es kann ein Kompliment sein von außen. Es kann Musik sein und du tanzt nackt durch die Wohnung und fühlst dich einfach.
Ja, das stimmt. stimmt.
Es kann Sport sein und du merkst, wow, wie krass es ist, dass mein Körper das leisten kann und wie scheißegal es ist, ob da jetzt Brüste hängen. Und ey, mit großen Brüsten lässt es definitiv sich weniger gut Sport machen.
Ja, das ist sehr wahr.
Das ist ja nur das Mittel, aber es ist ja schön zu erfahren, dass du einfach diese Selbstliebe wirklich in dem Moment richtig gespürt hast und sie nachhaltig in dich aufgenommen hast.
Das ist sehr wahr, auf jeden Fall. Ja. Nee, das stimmt auf jeden Fall. Ja, aber Beispiel eben Fingernägel, das ist mir eben noch unangenehmer, weil ich es theoretisch einfach sein lassen könnte. Es ist aber mega der Tick, den ich einfach so, das ist wie Rauchen, das ist eine Sucht. Ich krieg's einfach selber nicht los und schäme mich eben noch mehr dafür. Das ist wie so ein kleiner Teufelskreis, weil ich schäme mich dafür, wie sie aussehen. Dann schäme ich mich dafür, dass ich es nicht sein lassen kann. Dann schäme ich mich dafür, dass ich selber schuld bin. Das heißt, das macht das Ganze nochmal viel, viel schlimmer eigentlich. Und das klingt jetzt nach außen dramatischer, als es ist. Ja, mir ist das unangenehm, aber es macht mich jetzt nicht fertig oder so. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen das Problem. Mein Leidensdruck diesbezüglich ist nicht groß genug, als dass ich sagen würde, jetzt muss ich das aber mal richtig angehen.
Mhm.
Weißt du, so, das ist einfach nur für mich ein gutes, banales Beispiel, um das hier zu verbildlichen. Also Scham ist ein erlerntes Verhalten. Das ist jetzt nicht wie Angst, was wir von Geburt an auch haben, so Angst zu sterben, Angst zurückgelassen zu werden, sondern Scham ist ein Verhalten, was wir erlernen. Was glaubst du, ab wann das so ungefähr eintritt?
Boah, super früh. Ich glaube, ab dem Moment, wo wir unsere ersten Beziehungen pflegen, unterbewusst wahrscheinlich schon mit 1, 2 so, aber ab dem Moment, wo du Beziehungen und Interaktion bewusst wahrnimmst, und das kann ja schon sein, dass du als 3-Jähriger, keine Ahnung, irgendwas tust, wo deine Mama sagt so, nein, das machst du nicht.
Mhm.
Oder jetzt geh doch mal zum Opa hin und gib dem einen Kuss und du willst das nicht. Also einfach ab dem Moment, wo Interaktionen eine Rolle spielen und dein Umfeld eine Meinung über dich hat und diese Meinung auch an dich kommuniziert.
Du warst schon ultra gut, also die verschiedenen Quellen, wo ich das her habe, alle haben so gesagt, ab 1,5 bis 2 Jahren. Ja. Ab dem Moment, wo du anfängst, dich als eigenständiges Wesen wahrzunehmen, du brauchst nämlich, um Scham zu empfinden,
Identität oder eine Wahrnehmung der Identität.
Voll, und du musst die Perspektive der anderen einnehmen können. Du musst die Möglichkeit haben, dich von außen zu betrachten quasi.
Ja.
Und das tritt so ungefähr ab 1,5, 2 Jahren ein. Und genau wie du schon meintest, eben durch solche Sachen wie Ermahnungen, missbilligende Blicke oder sonst irgendwas, so erlernen wir überhaupt erst Scham. Und das Krasse ist, was auch keine neue Erkenntnis ist, aber wurde mir eben durch die Recherche jetzt nochmal so klar, das ist so abhängig von deiner Kultur oder das Schamverhalten ist so kulturell bedingt, das ist unfassbar.
Boah, in der Hippie-Familie hätte ich mich definitiv nicht so sehr geschämt.
Null. Ja. Und wenn du auch mal überlegst, jetzt zum Beispiel in manchen asiatischen Ländern, da gehört Scham zum guten Ton.
Ja.
Da ist Scham Teil der Erziehung, das gehört dazu und da wird Scham auch ganz offen gezeigt, weil das zeigt, dass du einen Willen hast, dich zu bessern quasi. Also das ist wirklich ein gern gesehenes Verhalten, während wir in unserer westlichen Welt beschämende Situationen voll versuchen zu vermeiden.
Es gibt so ein YouTube-Paar, du kennst sie wieder eh nicht, aber ich glaube, die heißen Nada und Luisa. Die sind eh ultra krass in Kritik, weil er sehr, wie soll ich das jetzt politisch korrekt ausdrücken? Er ist halt einfach sehr toxisch männlich, religiös.
Mhm.
Und es gibt so einen Ausschnitt, der total viral ging, weil sie übereinander sagen, was sie an sich so mögen. Und sie sagt so tolle Sachen über ihn, so charakterliche Sachen.
Oh je.
Und er sagt unter anderem, ich mag es, wenn du dich schämst. Und das klingt so banal, aber das hat so eine Macht, diese Aussage. Das ist so,
das, ja,
so fies.
Mhm.
Weil es ja sofort bedeutet, okay, ich mag es, wenn du dich unterordnest. Ich mag es, wenn du dich klein fühlst. Mhm. Ich mag es, wenn du dich schlecht fühlst, im Grunde genommen.
Auch wieder eine perfekte Überleitung dazu, dass die Frauen ein komplett schambehaftetes Geschlecht sind.
Ja,
das gehört 100%. Zu unserer Geschlechtsidentität, dass wir Frauen uns schämen.
Aber wir müssen uns ja auch für jeden Scheiß schämen.
Absolut.
Was wir anhaben, wie wir uns artikulieren, 100%. Welchen Job wir haben, ob wir zu sehr Mutter sind, zu sehr Geschäftsfrau, zu wenig Liebhaberin, zu viel Sex haben.
Absolut.
Es ist ja alles
falsch. Und für was schämen sich Männer?
Ja, wenn sie nicht genügend Muskeln haben. Ja. Ich glaube, das ist so ein Ding. Wenn Männer zu klein sind,
ja, wenn sie nicht wenn männlich sie nicht genügend genug sind.
Muskeln haben, mhm. wenn sie nicht genügend Geld verdienen. Ja. Also es sind wirklich eher Dinge, die an Leistung und Erfolg geknüpft mhm. sind. Und Frauen schämen sich für jeden Scheiß,
für alles.
Für jede Lebensbereiche.
Für alles. Und das ging schon vor Jahrhunderten mhm. los. Scham wurde richtig genutzt, um Frauen klein zu halten. Bedeckt Teile deines Körpers, bedeckt deinen ganzen Körper. Das Krasse ist, auch Religion nutzt Scham. Also Scham wird so oft genutzt, um Macht auszuüben, egal wie. Das war auch ganz interessant gewesen in einem Podcast, als Religion so ein bisschen entstanden ist. Klar, in der Öffentlichkeit haben sich alle danach gehalten, aber wenn jetzt alle hinter verschlossenen Türen sind, können die ja theoretisch machen, was sie wollen. Mhm. Was wurde dann erfunden, in Anführungsstrichen? Ah, du musst dich da und da und dafür schämen, weil Gott sieht das alles.
Ja.
Das heißt, Scham wird richtig instrumentalisiert an marginalisierte Gruppen, egal in welche Richtung. Das ist unfassbar.
Boah, das ist auch etwas, wofür ich mich schon sehr oft geschämt habe. Also Kommentare auf das, was ich anhatte.
Mhm.
Das wurde ja immer kommentiert. Mhm. Oder wie ich getanzt habe, weil ich einfach schon immer mich sehr bewegt habe, mhm. sag ich mal. Also halt einfach, nicht einfach nur auf der Stelle getreten.
Ja,
wie es halt
voll.
Die meisten so mit 16, 17, 18 gemacht mhm. haben. Und ich habe halt mein Leben lang getanzt. Das heißt, ich habe einfach meinen Körper bewegt und auch die Hüften geschwungen
ja.
und so. Und für mich hatte das nichts Sexuelles. Das war einfach... So habe ich halt getanzt.
Und es wurde komplett
sexualisiert. Und ich weiß auch noch ganz genau, wie wir alle zusammen in einem Club waren. Und die Mädels, mit denen ich dabei war, ich frage mich bis heute, wieso ich eigentlich mit denen unterwegs war. Egal. Die haben plötzlich angefangen, mich nachzuäffen. Und die haben dann alle so voll übertrieben,
Ui.
Sexuell, so dann mit der Hüfte geschwungen und so halt voll affektiert mhm. auch. Also auch vor mir, das mhm. war ja nicht mal heimlich, sondern wirklich vor mir, haben dann so gelacht und so, na, wer sind wir, wer sind wir?
Ach du Scheiße, Alter.
Ja, voll gruselig. Ach, keine Ahnung, ich frage mich, wieso ich damals nichts gesagt habe, ehrlich gesagt, weil ich habe mich geschämt.
Ja, und du wolltest ja trotzdem dazugehören.
Anstatt zu spiegeln so, Alter, wie peinlich seid ihr mhm. eigentlich? Vor allem, wieso hängt ihr überhaupt mit mir ab? Also
ja.
wenn ihr das ja so kacke findet, wie ich bin und was ich tue, dann lasst uns doch einfach getrennte Wege gehen. Aber ich habe mich geschämt.
Ja, du hast
und
dich geschämt.
Und ich habe mein Tanzstil verändert.
Echt, ja?
Ja, klar.
Ja,
klar. Ich habe super oft nach Erfahrungen verändert, was ich anhabe, verändert, wie ich mich schminke, verändert, wie ich mich verhalte, wie ich tanze, wie ich gehe. Komplett.
Ja, warum? Weil du nicht ausgeschlossen werden wolltest.
Ja, weil ich einfach auch keine Lust auf dieses Gefühl hatte, mich schlecht zu fühlen.
Ja, verstehe ich.
Warum
ja.
heute ist mir alles egal.
Richtig so.
Nee, würde ich nicht sagen. Es gab auf jeden Fall die Phase und auch jetzt hier Anfang unseres Podcasts, als es uns so schlecht ging.
Mhm.
Und das geht auch noch so ein bisschen bis heute. Ich empfinde auf jeden Fall Scham, was meine Orientierungslosigkeit betrifft.
Mhm.
Gerade jetzt auch in der Beziehung. Ich kriege natürlich mit, wie teilweise Frauen wie Pokale gefeiert werden, wenn es dann darum geht, jemand hat eine neue Freundin
mhm.
oder eine kennengelernt.
Yeah.
Ja. Es kommt ja immer so, was arbeitet sie?
Yeah,
oder
klar.
was macht sie? Welche Hobbys hat
mhm.
sie? Und so weiter. Und die Reaktionen sind natürlich anders, wenn es dann heißt so, oh, die arbeitet bei dem und dem coolen Unternehmen
mhm.
oder die hat das krasse Hobby
oder
die hat
die Position.
Den Preis gewonnen
ja.
oder die hat die coole Erfahrung gemacht und so weiter. Und das zieht sich echt bis heute, dass ich mich zwar als Charakter extrem feiere
mhm.
und extrem dankbar dafür bin, dass ich der Mensch bin, der ich bin, so von meinem Wesen.
Ja.
Aber das, was ich darstelle, unsere Jobsituation
mhm.
oder Vergangenheit, unsere Orientierungslosigkeit, meine Orientierungslosigkeit, ich rede mein Plural.
Ja, in dem Fall darfst du von uns reden.
Weil wir die gleiche Situation haben.
Ja.
Oder dass ich jetzt auch sehr lange gar keine Hobbys hatte, dass ich zu wenig Freunde habe, dass ich zu unkreativ bin und so weiter. Das ist etwas, was mich definitiv belastet und auch beschämt.
Mhm.
Und das ist ein sehr aktuelles Gefühl, was ich bestimmt unterbewusst versuche, mit Süchten zu, ich würde nicht mal sagen stillen, eher zu reduzieren, weil ich merke ja selbst, wie viel ich rauche,
mhm.
also Zigaretten. Ich rauche so viel aktuell wie seit langer Zeit nicht mehr, wie sehr ich mich in die Arbeit stürze. Das sind ja auch alles nur Süchte, um nichts, was heißt nichts zu fühlen, das klingt jetzt ein bisschen zu dramatisch, aber diese Scham zu überdecken, ja, es ist doch noch melodramatisch geworden. Was habe ich gesagt? Melodramatisch. So.
Dramatisch? Keine
dramatisch.
Ahnung.
Ich werde das definitiv adaptieren.
Würdest du sagen, dass diese Scham diesbezüglich präsenter geworden ist, seit dein Freund in deinem Leben ist, weil du damit mehr konfrontiert wirst?
Hundertprozentig. Und ich gebe ihm null die Schuld. Es geht ja auch nicht darum, dass ich möchte, dass er mich blind einfach feiert.
Mhm.
Weil viele Dinge, mit denen ich durch ihn konfrontiert werde oder durch eine Beziehung prinzipiell konfrontiert werde, sind auch wichtig, weil wir stark in unserer Bubble leben.
Mhm.
Dadurch, dass wir in erster Linie nur uns beide haben. Wir kennen viele Leute, so ist es nicht. Ne? Es ist jetzt nicht so, als würden wir nicht viele Menschen
kennen. Aber Menschen, mit denen wir regelmäßig zu tun haben.
Aber wir haben kein wirklich fundiertes, nachhaltiges Netzwerk an sozialen Kontakten, auf das wir uns verlassen können. Und das ist mit Sicherheit ein Spiegel, der sehr wichtig ist, auch was die Jobperspektive betrifft. Und das tut weh, das ist unangenehm. Und natürlich leidet auch mein Glaube daran, wie sehr er mich überhaupt lieben kann darunter.
Mhm.
Also nicht, weil er etwas falsch tut oder.
Sondern weil du das Gefühl hast, nicht genug zu sein.
Ja, weil das natürlich einfach Situationen sind, mit denen ich vorher nicht konfrontiert wurde. Genauso ja auch die Situation, die du hattest, als du den Typen getroffen hast, der so viele Leidenschaften hatte und du dich einfach total minderwertig gefühlt hast.
Musste ich auch tatsächlich gerade dran denken. Diese Scham kommt oder kam auch tatsächlich erst eben auf in dem Moment, wo du tatsächlich damit konfrontiert wirst. Wenn du selber nicht drüber nachdenkst und keine Berührungspunkte hast, ist ja so, ja, ne, ist doch alles super, warum?
Ja, krass, ich dachte echt die ganze Zeit, ich schäme mich für nix, aber wenn ich so drüber nachdenke, das ist definitiv ein großes Schamthema.
Wow. Auf jeden Fall.
Richtige gute Laune-Folge, jetzt fühle ich mich auf jeden Fall besser.
Ich wollte den Punkt eigentlich gar nicht so sehr aufgreifen, aber ich finde, es passt tatsächlich gerade ganz gut. Weil die Quellen, in denen ich mich schlau gemacht habe, die haben sich so ein bisschen widersprochen. Weil in der einen Doku, die ich dazu geschaut habe, da haben die stark unterschieden zwischen Scham und Peinlichkeit. Weil die da nämlich gesagt haben, dass Peinlichkeit Publikum erfordert und Scham fühlst du aber auch ganz allein. In einem anderen Podcast, den ich dazu gehört habe, wurde wiederum gesagt, dass Scham ein Publikum erfordert und ich bin mir nicht ganz sicher tatsächlich, wie ich dazu stehe, weil
ich glaube, es geht einfach alles. Ich kann auch nur mich persönlich als peinlich empfinden und das liegt einfach an Erfahrungen und Prägungen und Leute von außen denken sich so, hä, war doch alles okay.
Ja, voll, ich kam jetzt gerade nur drauf, weil du eben meintest, dass das alles so Scham von außen kommend ist, sage ich jetzt mal. Und würdest du dich auch für all das schämen, wenn du ganz alleine auf der Welt wärst und niemand dir von außen spiegeln würde, ey, du hast ja nichts erreicht?
Ja, okay, das ist natürlich ein sehr drastisches Bild, weil wenn niemand auf der Welt wäre, dann wäre mir ja alles scheißegal.
Ja, eben.
Also dann hätte ich ja gar keine Ambitionen und dann würde ich ja nur überleben wollen. Also dann hätte ich wahrscheinlich auch keine Selbstreflexion, weil die Selbstreflexion ja nur durch die Interaktion wirklich zustande kommt. Also das Ding ist ja, es wird mir ja nicht von außen gespiegelt, du bist peinlich.
Ja.
So, niemand in meinem Umfeld sagt, mein Job ist nicht gut genug, ich bin zu arm, ich bin zu tätowiert, also bis auf vielleicht ein paar Internet-Trolls so, aber prinzipiell sagt ja niemand in meinem Umfeld, der mich liebt und dessen Meinung ich schätze, du bist nicht gut. Das ist ja meine Interpretation, dadurch, dass ich merke, was diese Menschen als bewundernswert empfinden. Es ist ja eher der Vergleich, den ich dann persönlich schließe, weil jemand sagt, oh, ich habe eine neue Freundin und die arbeitet da und da und die fährt das und das Auto und die hat mich 3 Stunden lang geritten. Ich weiß es nicht. Weißt du, was ich meine?
Ja,
ich weiß ja, wie dann darauf reagiert wird und wie stolz das erzählt wird. Und gleichzeitig merke ich, dass über mich ja gar nicht stolz erzählt wird.
Ja, du voll.
Und es ist eher das Ausbleiben des Stolzes, das mich Scham empfinden lässt. Oder etwas, wo ich weiß, okay, ich sollte jetzt lieber darüber schweigen, weil wenn ich es erzähle, fühlen sich Menschen in meinem Umfeld nicht gut.
Verstehe. Ja, okay, ich hatte irgendwie Kreuz- und Quergedanken, die ich gerade nicht so richtig sortiert bekomme. Ich dachte mir nämlich auch so, okay, dieses Schamgefühl wäre jetzt zum Beispiel auch überhaupt nicht da, wenn es gesellschaftlich mega anerkannt wäre, zu sagen, boah geil, die hängt nicht in irgendeinem 9-to-5-Job fest, die hat zwar nicht viel Kohle, aber die kommt gut durch die Runden und wenn das so ein gesellschaftliches Idealbild wäre, dann wären wir ja in unserer Situation auch wieder mega stolz drauf zum Beispiel. Das heißt, es hat nur mit den Normen zu tun.
100%. Das Schamempfinden ist zu 100% an dein Umfeld geknüpft. Weil, das meinte ich auch mit, wenn ich bei Hippie-Eltern groß geworden wäre, hätte ich mich weniger geschämt oder ich weiß nicht, in der Kommune.
Ja.
Und ich bin mir ziemlich sicher, dass wir auch einen sozialen Umkreis haben könnten mit Menschen, das sind nur Künstler. Mhm. Das sind nur brotlose, heißt das so?
Brotlose? Ja, ja. Brotlose Künstler. Brotlose,
lustiger Begriff eigentlich. Brotlose Künstler, mhm. Die nur nach Selbstwirksamkeit und Persönlichkeitsentwicklung streben, die den ganzen Tag nur singen und tanzen und einen Garten haben, mhm. wo sie sich selbst ernähren. Und die würden sich denken, boah, ihr seid so mutig, mhm. ihr seid so cool, weil ihr seid so unabhängig und so selbstbestimmt und so frei. Aber es ist ja total an unser Umfeld geknüpft, mhm. dadurch, dass wir uns wieder nach außen bewegen.
Ja, ja,
wir hatten
total.
Phasen, in denen wir halt gar nicht außen waren und gar keinen Kontakt hatten zu Menschen. Aber jetzt, wo wir, ich sag mal, in so normale Umfelder mhm. kommen, normal im Sinne von der Mehrheit entsprechend, werden wir natürlich auch mit Stereotypen und Normen konfrontiert.
Absolut, ja.
Und es ist ein harter Kampf in mir selbst, bei dem ich auch nicht weiß, was gewinnen soll. Mhm. Soll ich für mich selbst einstehen und sagen, boah, aber das bin ich und das sind meine Ideale und dafür stehe ich und das ist besonders und das ist gut? Mhm. Oder soll ich mehr Realismus in mein Leben bringen und sagen, ja, das ist alles toll, aber du musst auch einfach ein bisschen normaler werden? Also bin ich das Problem mhm. oder ist mein Umfeld das Problem?
Ich komme später auf jeden Fall noch dazu, wie man mit Scham umgeht oder sie sogar überwinden kann. Ich glaube aber, das Spezielle jetzt, was du gerade erzählt hast, was ja auf uns beide zutrifft auch, das hat nichts damit zu tun, mit der Scham umzugehen, sondern wenn uns beide, diese Situation, in der wir uns aktuell befinden, wenn uns die mega glücklich machen würde, wenn wir super stolz darauf wären, wie wir gerade leben und was wir machen, würden wir uns auch nicht dafür schämen.
Oh, legit.
Wir sind ja auch nicht glücklich mit der Situation und müssen dementsprechend auch unsere Situation ändern.
Mhm.
So, das heißt, da bringen
ja,
die Tipps,
Unzufriedenheit, die ich, also persönliche total. Unzufriedenheit ist auch ein großes Thema. Wie geht's dir damit? Weil ich habe jetzt sehr für mich gesprochen und ich habe immer das Gefühl, dass du, ja, dass dich das noch viel kalt lässt.
Ja, ich bin auch nicht glücklich über die aktuelle Situation. Ich schäme mich aber nicht dafür. Also.
Ja, du bist halt auch kaum konfrontiert mit anderen Menschen, ne?
Ja, das und wenn, ist es mir nicht unangenehm. Ich glaube, ich war schon immer ein Mensch, ich habe mich noch nie viel für irgendwas geschämt. Also auch, ich habe auch, als ich über die Folge jetzt hier nachgedacht habe und so, ich habe mich nie viel geschämt. Ich hatte viele andere negative Gefühle schon in meinem Leben und sehr oft und sehr intensiv gehabt. Scham war nie so präsent bei mir, weil das bin ich und das weiß ich auch und das ist okay. Und ich befinde mich gerade nicht in der Lage, in der ich super glücklich bin, aber ich sehe keinen Grund dafür, mich zu schämen, weil ich bin selber in diese Lage rein und ich kriege mich auch selber wieder aus dieser Lage raus und sehe halt nicht, warum ich mich vor anderen Menschen dafür schämen sollte. So, also
ich sag mal so, so gesellschaftliche Prestige-Themen betrifft, bist du auf jeden Fall Universen von mir entfernt. Dir ist das so scheißegal theoretisch, was Leute von dir denken. Aber ich muss an Situationen denken und da haben wir früher im Podcast auch sehr viel darüber gesprochen, dass du dich zu dumm fühlst oder dass du die Situation, in denen du das Gefühl hast, etwas nicht hinzukriegen, weil du es irgendwie verdaddelt hast oder prokrastiniert hast und so weiter. Also so
100%.
So, ich sag mal, charakterliche Makel, die vielleicht, ja, wir müssen das ja immer mit einem vielleicht sagen, auch viel an ADHS geknüpft sind. Da hatte ich schon das Gefühl, dass Scham bei dir eine super große Rolle spielt oder spielte. Die ich dir ja immer nehmen wollte, weil
ja, ich, weiß, was
ich meinte,
du meinst.
Das eine hat ja mit dem anderen nichts zu tun. Du sollst dich überhaupt nicht schämen dafür und trotzdem kann man ja sein Verhalten irgendwie verbessern oder ändern. Aber ich will auf gar keinen Fall, dass du dich in deiner Identität schämst.
Ich weiß voll, was du meinst und ich würde auch niemals behaupten, dass ich mich nie für irgendwas geschämt habe oder mich nie für etwas schäme. Das ist natürlich, jeder Mensch schämt sich für etwas so und alles, was du gesagt hast, stimmt auch. Es ist einfach bei mir nicht so präsent. Dann gibt es Momente, in denen ich mich schäme.
Ja, das stimmt.
Aber die sind dann auch schnell wieder, also nicht vorbei, aber du weißt selber, wie gut ich im Verdrängen bin, weißt
ja,
du?
Und die wenn, sind halt
und
dann wenn mal ich die Scham, den Abend oder den Morgen oder
genau
so.
Das.
Aber das ist jetzt nichts, was dich über Tage belastet.
Genau das.
Geschweige denn phasenweise.
Zum Beispiel Ängste, die ich früher hatte, die haben mich sehr, sehr lange sehr belastet. Also die habe ich sehr lange mitgenommen. Aber Scham war immer etwas, ja, ich habe mich geschämt, aber dann habe ich es verdrängt, vergessen, verarbeitet, wie auch immer. Also das war bei mir nie so ein großes Thema tatsächlich. Das waren eher so Momente, sag ich mal. Weißt du, was ich meine?
Ja, ja.
Auf den Punkt gehe ich jetzt aber auch nur noch kurz ein, und zwar Thema Social Media und Scham. durch Social Media hat die Scham nochmal ein riesiges Comeback bekommen, weil wir dadurch natürlich mega nach Selbstoptimierung streben, weil wir uns alle präsentieren wollen, weil wir alle irgendwie gut ankommen wollen. Und gleichzeitig, wie viel Beschämung findet auf Social Media statt?
Oh, ja.
Du wirst ja richtig digital an den Pranger gestellt. Weißt du, früher im Mittelalter wurdest du an den Pranger gestellt, um
früher
beschämt zu werden.
Vor Smartphones, ich mein, hat das keine Sau mitbekommen.
Ich meine den richtigen Pranger.
Ach
ganz
so.
Früher.
Ja, durchaus.
Und heute gibt es den digitalen Pranger, an den du gestellt wirst, durch Social Media. Da findet so viel mehr Beschämung statt. Aber dank Social Media haben wir auch kleine Siege über die Scham feiern können tatsächlich. Sei es eine MeToo-Bewegung, wo die weibliche Beschämtheit echt einfach mal beiseite, Beschämtheit? Du weißt, was ich meine. Wo das einfach mal beiseite geschmissen wird und gesagt wird, nein, ich bin nicht diejenige, die sich hierfür schämen muss, sondern der Täter, egal was gewesen ist. Das sind Bewegungen oder auch diese ganze Body-Positivity-Bewegung. Wie viel Scham schaffen wir durch so etwas bitte zu beseitigen und klein zu kriegen? Weil das sind Sachen, verschiedene Körperformen. Menschen mit den unterschiedlichsten Körpern haben sich früher so schlimm schämen müssen und tun es bestimmt heute auch noch. Aber in solchen Punkten hat uns Social Media unfassbar geholfen.
Ich würde nicht mal sagen, dass Social Media selbst es getan hat, sondern der Kern der positiven Entwicklung ist ja der Zusammenhalt.
Absolut.
Social
und die
Media
Sichtbarkeit.
Sorgt für Sichtbarkeit. Dadurch entsteht Zusammenhalt. Mhm. Und diese starken Effekte und diese großen Gefühle, die entstehen ja durch die Masse.
Mhm.
Und deswegen ist ja auch Mobbing auf Social Media so viel schlimmer,
Absolut.
Weil es so viel mehr Menschen gibt,
Absolut.
Die das sehen, die dich verurteilen, die dich kritisieren, die dich beleidigen.
Mhm.
Aber genauso positiv kann eben dieser Zusammenhalt und diese große Sichtbarkeit auch in positiven Bewegungen
Total.
Resultieren. Ich frage mich gerade, wieso es sowas in echt zu wenig gibt. Also es gibt natürlich dann Vereine, Selbsthilfegruppen.
Demonstrationen.
Ja, Demonstrationen sind vielleicht ein gutes Sinnbild für
Da kommen halt große Menschenmassen Bewegung. Zusammen.
Ja.
Oder Petitionen zum Beispiel auch.
Ja, aber dann wiederum, in echt hast du selten jemanden, der sich vor dich stellt.
Das stimmt.
Oder der einfach zu jemandem hält oder Ja, oder Leute aufruft und sagt, komm, wir helfen jetzt gemeinsam.
Ja, das auf jeden Fall. Weil Social Media es aber auch leichter macht, Menschen miteinander zu verknüpfen und du schneller viele Menschen erreichst, glaube ich. Also ich weiß es nicht, das ist jetzt meine Vermutung so.
Ja, definitiv mehr als in echt.
Auf jeden Fall, ja.
Der virale Effekt,
Total.
Wenn du schon mal von dem gehört hast.
Innerhalb meiner Recherche war auch ein psychologischer Psychotherapeut, den Begriff fand ich so großartig, der hat von einer narzisstischen Epidemie gesprochen, weil es gibt ja den Unterschied, also Schuld / Kränkung und die Scham. Bei der Schuld und der Kränkung wird dir aufgezeigt, du hast was falsch gemacht. Und bei der Scham, die fragt richtig nach, die macht dir so ein richtig unangenehmes Gefühl, was war mit mir jetzt
so,
falsch?
Habe ich was falsch gemacht? Fragezeichen, Ausrufezeichen?
Ganz genau. Und der hat richtig beobachtet und ich fand das so spannend. Es gibt einen richtigen gesellschaftlichen Rückgang der Scham zugunsten der Kränkung, weil die Menschen aufgehört haben, so reflektiert zu sein. Menschen sind nur noch verletzt und gekränkt, weil sie denken, oh, mir wurde gerade Unrecht getan, obwohl sie selber vielleicht sogar Scheiße gebaut haben. Und irgendwie wird das nicht mehr gesehen. Und ich fand einfach diesen Begriff, ich fand diesen Begriff der narzisstischen Epidemie einfach so großartig, weil die Menschen aufgehört haben zu reflektieren und irgendwie die Scham so in den Hintergrund gerückt wird, weil die dir zeigt, war vielleicht nicht so cool, aber Menschen reagieren nur noch gekränkt.
Ich musste gerade auch darüber nachdenken, wie krank das eigentlich ist, weil du meintest, okay, Scham entsteht, weil man merkt, okay, ich habe was Falsches gemacht, ich werde verurteilt. Aber das Gestörte an der ganzen Sache ist ja, und vor allem auch getrieben durch Social Media, es kann auch sein, dass du dich für etwas schämen musst, was du überhaupt nicht falsch gemacht hast.
Total, ja, voll.
Wir leben
voll.
Ja in einer Welt, in der die persönliche Meinung auf alles und jeden projiziert wird. Und dementsprechend auch Schuldzuweisungen existieren und Scham einen literally eingeredet wird, so, wie kannst du das machen?
Absolut.
Ich würde nie und das muss man verurteilen. Und
oder
die Person
dir sogar Worte
so,
in den Mund gelegt werden.
Krass, Mann, ich habe das erstens vielleicht auch gar nicht so gemeint.
Absolut.
Das ist völlig falsch angekommen. Oder ja, ich stehe dazu und ich finde das auch nicht schlimm.
Ja, total.
Was ja auch total legitim ist. Und gerade bei Social Media ist da ja das Problem, Es ist scheißegal, was irgendwelche fremden Menschen von dir denken. Mhm. Scham hat ja auch wirklich eigentlich nur eine Berechtigung. Klar, natürlich, wenn du Menschen wirklich schadest, okay, das ist, dann gilt das auch bei fremden Menschen. Mhm. Aber prinzipiell ist es ja nur wichtig, was Menschen von dir denken.
Die dir was bedeuten.
Die dir was bedeuten, mhm, und dessen Meinung dir wichtig ist und die du vielleicht auch selbst nach Rat fragen würdest.
Absolut.
Und bei allen anderen ist das eigentlich völlig Quatsch. Und deswegen ist ja auch dieser Hate in Kommentarspalten einfach nur peinlich.
Total, ja, total. Ich finde es auch einfach nur so lächerlich, wie Menschen so eine Energie aufwenden können.
Das werde ich nie verstehen.
Ich werde das nie verstehen. Also generell, auch wenn ich nur so einen einzigen Hasskommentar lese, auch unter anderen Videos, muss jetzt nicht mit uns zu tun haben. Ich frage mich jedes Mal, was hat dich dazu motiviert, das jetzt gerade zu verfassen? Bist du selber so unglücklich mit dir selber oder wo kommt das her?
Da empfinde ich sowas wie Fremdscham.
Absolut.
Also ich muss sagen, bei vielen Hate-Kommentaren, ich finde das richtig peinlich.
Absolut.
Also ich habe da eher schon fast Hochachtung davor, dass diese Person das so öffentlich schreibt mit dem Profil,
100%
mit Fotos von sich.
Mit dem Foto.
Ja, und Leute das nachvollziehen können und auch Arbeitgeber herausfinden können. Ich denke mir so, crazy.
Ich kann das auch nicht nachvollziehen.
Das ist echt krass peinlich, dass du das so schreibst.
Voll.
Und so gemein ist. So was? Du bist echt kein guter Mensch. Ist dir das nicht unangenehm?
Ich finde das einfach so jämmerlich einfach nur, ja.
Ja, ja, krass. Okay, wow. Das ist auch nochmal ein ganz anderes Thema.
Komplett,
ey, wie man mit Hate umgeht. Oh, wir haben so viele Themen. Ich habe auch ChatGPT mal gefragt nach Themen. Kamen viele coole Themen raus, die wir noch behandeln können.
Ja, spannend.
Ich habe ja auch unseren Podcast roasten lassen und auch ein ganz intensives Feedback-Gespräch gehabt. Ich war dann voll im ChatGPT-Tunnel, mhm, und fand's lustig. Ich habe auf jeden Fall auch viel Selbstvertrauen für den Podcast wieder gewonnen.
Das
ChatGPT
stimmt.
Findet uns prinzipiell ganz in Ordnung.
Super, super KI auf jeden Fall.
Ganz tolle KI. Habe ich jetzt ganz, ganz gutes Bild plötzlich. Ja.
So. Scham spielt auch bei manchen psychologischen Erkrankungen eine große Rolle. Sei es eine Suchterkrankung, sei es eine Essstörung, sei es eine Depression zum Beispiel. Das sind drei Suchterkrankungen, wo Scham eine riesige Rolle spielt. Und das Problem ist, das ist ein kompletter Scham-Teufelskreis, in den du dich begibst, weil Scham lässt dich verstummen. Scham sorgt dafür, dass du dich zurückziehst. Scham sorgt einfach dafür, dass du dich niemandem anvertrauen möchtest und du machst das mit dir alleine einfach aus, wodurch diese ganze psychische Erkrankung sich viel, viel mehr noch reinstrudelt. Das ist richtig hochgefährlich. Es gab tatsächlich ein Experiment, da haben die Menschen in ein MRT geschoben, wo sie an ein Geheimnis denken sollten. Und das erste Mal sollten sie an ein Geheimnis denken, was nur ihr Partner auch kennt. Und das zweite Mal sollten sie an ein Geheimnis denken, was der Partner nicht kennt.
Das nur sie selbst kennen.
Und bei dem zweiten Geheimnis, das nur sie selbst kennen, der Herzschlag wurde schneller und das Gehirn hat so einen Stress angezeigt. Das ist für deinen Körper so schlimm, wenn du etwas nur mit dir alleine ausmachen musst.
Weil du meintest mit Krankheiten wie Magersucht.
Mhm.
Ich finde es richtig spannend, dass zu der Zeit, in der ich so krass dünn war,
mhm,
ich wurde ja wirklich in meinem Leben nie damit konfrontiert, dass irgendwie von außen negative Kommentare zu meinem Körper kamen. Nie.
Mhm.
So.
Im Gegenteil, ja sogar.
Im Gegenteil. Mhm. Ja, eher sexualisiert. Vielleicht spielt das auch eine Rolle, mhm, weil ich eher sexualisiert wurde und mir das auf die Nerven ging. Und in dem Moment, wo ich Bilder von mir gepostet habe, in denen ich sehr, sehr dünn war, ich habe so viel negatives Feedback bekommen. Ich habe so viel kritische Kommentare gelesen. Wirklich, absolut niemand hat gesagt, so, das ist schön, außer mein damaliger Freund.
Mhm.
Aber die meisten Menschen waren wirklich einfach geschockt,
mhm,
und haben auch wildfremde Menschen, die das natürlich dann, Thema Social Media, mich damit konfrontiert,
ja, ja, klar,
haben. Wieso bist du so dünn geworden? Und früher sah es aber besser aus. Früher warst du heißer und da, die, mhm, ganze Zeit. Und ich finde es faszinierend, weil es war mir krass egal.
Mhm.
Es hat mir sogar bestätigt.
Ja.
Oder es hat mich darin bestätigt, voll auf dem richtigen Weg zu sein.
Mhm.
Aber ja, vielleicht spielt die Sexualisierung wirklich eine Rolle, weil ich fand es halt ultra geil,
mhm,
den nicht mehr so zu gefallen.
Ich glaube, in deinem Fall ist das tatsächlich ein großer Unterschied. Genau.
Und ich habe es auch wirklich nicht gesehen, muss,
ja,
man ehrlich sagen. Also ich habe auch wirklich das Problem nicht verstanden. Ich habe wirklich gedacht, okay, diese Menschen, ich meine, es waren auch Frauen, man kann, mhm, echt nicht sagen, dass es nur Männer waren, aber diese Menschen wollten einfach nur die Sexbombe in mir, mhm, sehen und können es jetzt nicht ertragen, dass ich jetzt ein Modeltyp bin.
Ja,
ja, so
voll
richtig eklig ausgedrückt.
Mhm.
Aber ich habe ja selbst mich nicht wahrgenommen. Ich habe ja nicht gesehen so, wow, du siehst krank aus. Also du siehst wirklich krank aus.
Ich glaube, da hast du zwei sehr wichtige Punkte angesprochen. Einmal dieses, dass du so ein bisschen bewusst in Anführungsstrichen dagegen steuerst, dass du nicht mehr sexualisiert wirst. Und es war weder dir noch mir bewusst.
Ja.
Wenn du jetzt zum Beispiel, nimm einen Alkoholiker, der weiß, dass das, was er macht, falsch ist. Der bringt seine Pfandflaschen heimlich weg und holt sich in einem anderen Supermarkt vielleicht was Neues.
Boah, ich glaube, es gibt eine sehr lange Phase, wo man sich als Alkoholiker einredet, dass andere ja auch so viel trinken.
100%.
Aber ab dem Moment, wo hast du natürlich recht, ab dem Moment, wo Scham eintritt,
genau das.
Der weiß, dass das falsch ist.
Weil genau das.
Scham ja auch daran verknüpft ist,
dass
eben
du
an Schuld
bewusst bist,
und
ja.
Dass du dir bewusst darüber bist, dass
voll.
Es falsch ist.
Wenn du jetzt eine bist, die sich den Finger in den Hals steckt, um nicht die Kalorien zu sich zu nehmen, du weißt, dass das falsch ist und du machst das heimlich. Das ist eben genau das, was ich meine.
Oh, das so heimlich tun ist das Stichwort.
Ganz genau das, dieser Rückzug, genau das, was
ich
meinte.
Wenn es dir nicht unangenehm wäre, dann würdest du es ja
100%
einfach sagen, so, ich gehe kurz kotzen.
Ja, genau das. Sobald du anfängst, etwas heimlich zu machen, hast du ja auch niemanden mehr, mit dem du darüber sprechen kannst, ziehst dich zurück und wirst immer einsamer und gehst immer mehr in diesen Schamteufelskreis rein. Ja. Kommen wir jetzt endlich dazu, wie man aus der Scham herauskommt. Ich meine, ich muss tatsächlich sagen, vor der Vorbereitung für diese Folge war ich richtig so, Scham ist scheiße und wir sollten uns alle gar nicht mehr schämen. Ich habe eingesehen, dass Scham in gewissen Weisen sogar hilfreich ist. Das ist natürlich
richtig.
Nicht, solange es dich nicht einschränkt, solange es dich nicht irgendwie limitiert in deinem Sein, in deinem Leben. Aber am Ende zeigt es uns ja auch nur irgendwelche gesellschaftlichen Normen oder den richtigen Weg vor. Du weißt ja, wenn du dich schämst, weißt du ja, okay, irgendwas stimmt gerade nicht. Deswegen Scham komplett weglassen ist nicht der richtige Weg. Wenn die Scham aber anfängt, dich zu limitieren, dich einzuschränken, wie auch immer. Der einzig richtige Weg, den du eigentlich machen kannst, ist dich damit zu konfrontieren. Ist dich Situationen auszusetzen, wo es dir vielleicht auch unangenehm ist, wo du dich schämst. Weil wir Menschen, wir denken immer, wenn ich mich schäme, ich halte das nicht aus. Ich ertrage diese Situation nicht. Aber das stimmt ja gar nicht. Du löst dich ja nicht auf in Situationen, in denen du dich schämst zum Beispiel. Es hilft auch schon, sichtbar zu machen, darüber zu sprechen und vor allem gegen den Impuls des Zurückziehens zu arbeiten. Du merkst in solchen Momenten, du schämst dich und du möchtest das nur für dich behalten. Keine Ahnung, ganz blödes Beispiel, was mir jetzt gerade einfällt. Ich habe gerade einen fahren lassen und möchte einfach nicht, dass das irgendwer mitbekommt, aber eigentlich haben es alle mitbekommen. Einfach zu sagen, ja, sorry Leute, das war ich und es ist mir krass peinlich, können wir bitte nicht mehr drüber reden, dankeschön. Das nimmt dem Ganzen schon mega den Wind aus den Segeln.
Ich finde, das, was du gerade gesagt hast, der entscheidende Faktor ist, dass du dein Gefühl kommuniziert
ja,
hast.
Ja, absolut.
Einfach nur zu sagen, ich war's, finde ich peinlich.
Total, ja, nein, total.
Aber zu sagen, ey, ich war's und mir ist das echt unangenehm,
absolut.
Macht dich menschlich, öffnet die Tür für Empathie und kommuniziert ein Gefühl. Und ich finde, das ist das, was die Situation total
entschärft. Einfach
ja, entschärft.
Auch, ja.
Weil ich gerade darüber nachdenken musste, was hätte ich tun sollen mit dem Baby. Also mit dem Baby hätte ich nichts tun sollen, weil das Baby checkt nichts. Ich hätte noch dreimal sagen können, das Leben ist gut, das Leben ist gut, das Leben ist
ja,
gut.
Ja, das stimmt.
Ich glaube, wenn das jetzt Freunde von mir gewesen wären, wäre ich auch wirklich hin. Und dann hätte ich das auch gesagt und hätte gesagt, ey Leute, ich krieg das nicht aus dem Kopf. Das war mir total unangenehm, das war voll falsch, es tut mir total leid. Und ich hoffe, ihr könnt mir verzeihen.
Danke, dass du das nochmal klargestellt hast. Aber darauf wollte ich eigentlich hinaus, ich habe es gerade gar nicht so gut rübergebracht. Danke, dass du das nochmal erwähnt hast.
Aber ich
auf
weiß
jeden
halt
Fall.
Nicht, ich glaube, mir war es halt unangenehm, weil es fremde Menschen für mich waren. Und ich dann auch wieder Angst hatte, es schlimmer zu machen, als es ist.
Ja.
Also ich hatte so ein bisschen die Hoffnung, okay, können wir es einfach vergessen. Aber weil du auch meintest, dass man sich eben nicht zurückziehen soll, nicht klein machen soll, bezogen auf Nico, auf meinen Freund, habe ich mich definitiv falsch verhalten. Ich hätte mich hinsetzen können, ich hätte tief atmen können, ich hätte ihm klar sagen können, ey, ich fühle mich richtig, richtig schlecht. Gib mir Rat oder lass darüber reden, aber ich habe ja mich komplett zurückgezogen in mir selbst und mir war es einfach mega unangenehm und ich wollte nicht drüber reden, aber irgendwie wollte ich trotzdem seine Validation, sein
Validierung.
Segen, Validierung, ja. Ich weiß gar nicht, wie man es umschreiben kann. Ich wollte, dass er mir sagt, nee, es ist nicht so schlimm. Aber es war nun mal schlimm, es war scheiße, es war kacke. Und so hat er es auch gesagt, er so, Babe, Das war kacke. Mhm. Was soll ich sagen? Natürlich denke ich nicht anders über dich. Ja, ich liebe dich noch.
Ja.
Nein, du bist immer noch ein guter Mensch. Aber es war nur mal scheiße.
Absolut. Und aber da kann man zusammen hören. Drüber lachen.
Ich wollte, dass jemand von außen sagt so, nein, es war nicht so schlimm.
Ja.
Es war okay. Aber es war halt nicht okay.
Absolut.
Und ich glaube, deswegen war es mir so, also viel so schwer, das loszulassen, weil ich wusste so, nee, Mann, das kannst du nicht gut reden.
Ja, nee, verstehe ich total. Aber das ist eben genau das, dieses, wie du es selber schon sagtest, dieses am Gefühl teilhaben lassen, das nimmt dem Ganzen so ein bisschen diese Macht einfach auch. Es gab zum Beispiel auch ein gutes Beispiel in einem Podcast. Da ist ein Mädel, die hat eine Fußprothese. So, die hatte den Fuß amputiert bekommen, die hat eine Fußprothese. Und ihr fällt das im Dating unfassbar schwer. Die wollten einfach darauf hinaus, je souveräner du mit einem schamhaften Thema umgehst, wie ich jetzt zum Beispiel mit meinen Fingernägeln auch, weißt du so. Aber jetzt Beispiel mit ihr, wenn sie anfängt, einen Typen zu daten, in den ersten Dates, die erwähnt das gar nicht, weil sie sich so dafür schämt. Und teilweise hört sie dann auf, die weiter zu treffen, weil sie sich gar nicht, weil sie diesen Punkt verpasst hat, das zu sagen und sich dann noch mehr schämt, es bis dahin nicht gesagt zu haben. Das heißt,
wow, Timing ist auch ein gutes Stichwort.
100% und lernen, wirklich damit souverän umzugehen und das vielleicht, du musst es ja nicht beim ersten Mal sagen, weißt du, aber dann sag beim zweiten Date, ey, mir ist das übrigens mega unangenehm, ich möchte es aber jetzt schon mal erwähnt haben, lass es alles sein, was du möchtest, so, ja. Aber einfach ein souveräner Umgang mit dem Thema, über das du dich schämst, für das du dich schämst, das nimmt auch dem Ganzen die Macht, weil wovor fürchten wir Menschen uns am meisten? Die Geister, die wir nicht sehen, die Monster unterm Bett. Wir bilden sie uns ein, wir sehen sie, ohne dass sie da sind. Und wenn wir aber die Taschenlampe anmachen, wenn wir uns das Ganze angucken, ist das Ganze gar nicht mehr so gruselig. Aber der Punkt dahin ist halt sehr, sehr schwer und das musst du einfach nur üben.
Ich finde es so spannend, weil ich musste auch daran denken, als ich ganz am Anfang meinte, ich habe mich früher auch für mein Verhalten geschämt im Rückblick.
Mhm.
Weil du jetzt eben gerade meintest, ey, Dinge ansprechen, damit konfrontieren. Und instinktiv hätte ich jetzt auch gesagt, boah, lieber früher als später. Mhm. Also lieber so früh wie möglich. Und dann musste ich aber darüber nachdenken, dass ein Teil meines Verhaltens, für das ich mich geschämt habe, definitiv mein Drang zu oversharen war. Zu viel erzählt zu haben. Mhm. Zu früh, zu viel zu erzählen. Ja. Zu viel preiszugeben. Ich meine, ich habe jetzt einen Podcast, in dem ich Dinge teile, die mein engster Freundeskreis teilweise nicht erfahren, weil der nicht existiert.
Mhm.
Und ihr seid meine Freunde. Eigentlich will ich hier nur hart kompensieren. Und es gibt Tage, an denen ist mir das peinlich. Und ich glaube, das war ein Prozess, an den ich mich erst gewöhnen musste. Mittlerweile ist es für mich Normalität, dass wir das tun. Mittlerweile gehört das für mich zu einer Botschaft, zu einer Vision, zu einer Mission. Weil wir aber auch genügend positives Feedback bekommen haben, weil das unfassbar hilfreich ist und unfassbar gut tut, von Menschen da außen zu hören, okay, dass den Preis, den ich zahle, der ist das wert.
Ja, verstehe.
Der Preis an Privatsphäre und Intimität,
der
ist das wert, weil sich andere Leute verstanden fühlen. Phasenweise, ich fand ja jede Folge scheiße. Ich konnte mich kaum ertragen, weil ich mir dachte, ich erzähle zu viel, das ist zu privat. Das ist auch nicht witzig.
Ja.
Und prinzipiell denken Leute, ich bin eh kacke. Und ich glaube, mittlerweile kann ich das so loslassen und mittlerweile höre ich die Folgen und ich denke mir so, nee, Mann, das ist gut.
Das ist wichtig.
Das ist gut, das ist wichtig. Und es gibt Tage, an denen geht es mir nicht gut.
Stimmt, du findest das gar nicht mehr so scheiße alles, die Folgen.
Ja, ich musste daran denken, weil ich im Trailer und Bedienungsanleitung, was wir aufgenommen haben, ich bin ja so euphorisch gewesen in dem Moment, wo du mich gefragt hast, was meine Lieblingsfolge ist und ich gefühlt alle Folgen nochmal reproduziert habe und dann meintest du, oh Mann, ich bin so leidenschaftlich, was den Podcast betrifft und der geht mir so ans Herz und ich mag den so und ich denke mir so, krass Mann, vor, ich weiß nicht, einem halben Jahr hast du den noch gehasst, also hast du vor allem dich selbst gehasst.
Ja, das stimmt.
Ich glaube,
ist richtig schön.
Ich glaube, das hat viel einfach mit der Scham zu tun gehabt, weil das nicht normal ist, was wir tun, weil das ein hoher Preis ist, den wir zahlen. Weil
und weil es normaler geworden ist, jetzt geht's besser.
Ja, und jetzt kommt so eine Gewöhnung rein. Wir haben viel positives Feedback bekommen, was extrem hilft.
Ja.
Ich habe natürlich in meinem privaten Umfeld damit zu kämpfen, weil genauso wie mit der Konfrontation, was den Lebensstil betrifft, werde ich natürlich auch damit konfrontiert, dass hier Geheimnisse und intime Details von uns bekannt werden, was nicht jedem gefällt.
Ja.
Und an schlechten Tagen schäme ich mich immer noch dafür. Also an schlechten Tagen denke ich mir immer noch so, boah, wie unangenehm. Oder ich liege dann im Bett und dann gibt es echt so 3 Sekunden, wo ich mir denke so, wieso hast du das erzählt?
Ja, verstehe.
Also nachdem die Folge veröffentlicht wurde. Ja. Ne? Im Schnitt kann ich ja noch entscheiden. So. Aber mittlerweile kann ich das sehr viel besser loslassen, weil ich den höheren Sinn sehe, beziehungsweise hoffe, dass er existiert. Ja,
ja, finde ich richtig schön. Finde ich richtig gut. Und ich hoffe halt auch so ein bisschen, dass, also, oder ich glaube, dass wir als Gesellschaft auch an unser aller Scham so ein bisschen mehr arbeiten können, indem wir alle anfangen, darüber zu reden. Ja, jetzt bitte renn nicht zu jedem hin und sag, übrigens, ich schäme mich dafür, ja, und das ist mir peinlich und dafür schäme ich mich. Das ist ja mal
so eine richtig gute psychologische Aufgabe, so zu Menschen völlig random in der Stadt hinrennen und einfach irgendwas richtig Peinliches über sich selbst erzählen und dann dieses Gefühl aushalten, weil es ist ja eigentlich voll egal, was diese Person über dich denkt. Voll. So, dass ja irgendjemand Fremdes.
Das stimmt, das ist sehr wahr.
Aber das ist je nach Information könnte das auch extrem verstörend sein.
Richtige Konfrontationstherapie. Nee, einfach so in so Gruppenvorstellungen. Kein Funfact mehr, sondern etwas, für das ich mich schäme.
Dein größtes Geheimnis. Und jetzt bist du dran, Anton.
Ja, aber keine Ahnung, ich träume so ein bisschen davon, wenn wir alle ein bisschen offener mit unseren Schamgefühlen umgehen, dass wir einfach lernen, dass das alles gar nicht so schlimm ist. Und deswegen möchte ich jetzt auch noch mal erzählen, was mir so eingefallen ist, für das ich mich eben auch noch so schäme. Ich habe jetzt meine Fingernägel groß und breit rumgetragen. Vieles hast du eben auch erzählt, also generell für unsere Situation schäme ich mich nicht. Ich schäme mich aber dafür, dass ich gerade so richtungslos bin, was du eben auch gesagt hast. So dieses, Mann, ich werde jetzt 30 und ich weiß gar nicht so richtig, wohin mit mir. So, ich mag es, diese Freiheit zu haben, ich mag es, unabhängig zu sein, aber ich weiß nicht, wo es mit mir so groß hingehen soll. Und auf der einen Seite finde ich das toll, weil ich immer noch daran glaube, ey, ganz ehrlich, wir werden unseren Weg finden und wir werden den richtigen Weg gehen und alles kommt so, wie es kommen soll. Und demgegenüber bin ich auch offen, aber jetzt gerade so nichts sagen zu können, was ich vorhabe, was ich möchte, dafür schäme ich mich auf jeden Fall auch. Dann definitiv für die finanzielle Lage. Das habe ich jetzt auch wieder gemerkt, weißt du, war ja hier Thalias Hochzeit, Junggesellenabschied und keine Ahnung, was nicht alles anstand. Und wenn dann Leute da Geld vorgestreckt haben, weil wir irgendwas gekauft haben, sei es ein Ticket, sei es sonst irgendwas, und ich immer sagen musste, ja Leute, ich kann es gerade noch nicht bezahlen, nächsten Monat kann ich euch das Geld schicken, aber ich kann es mir gerade nicht leisten. Was meinst du, wie ich mich geschämt habe, wenn ich sowas nicht bezahlen konnte, weißt du? Das ist mega unangenehm einfach. Aber auch das, da bin ich nicht allein. Es geht so vielen anderen Menschen auch so und das muss ich mir auch immer wieder bewusst machen. So, das ist keine schöne Situation, das ist belastend, aber das ist nichts, für das ich mich schämen muss. Das ist scheiße, geht aber auch wieder vorbei, hoffentlich. Dann schäme ich mich sehr für meine Vergesslichkeit, weil ich sehr, sehr oft sehr unangenehme Situationen habe. Allein mit dir und vor dir ist mir das aber nicht so unangenehm, weil ich weiß, du kennst mich so, ne? Aber so oft Situationen, wo mir Menschen sagen, hey, das habe ich dir doch erzählt oder warum weißt du das denn nicht mehr oder teilweise Namen, die ich vergesse oder so, schäme ich mich so sehr für. Und ich weiß, ich kann da nichts für und ich weiß, mein Gedächtnis ist schon viel, viel besser geworden. Ich habe da sehr dran gearbeitet. Und trotzdem sind das Momente, in denen mir es sehr unangenehm ist, weil ich mich für unzulänglich halte in dem Moment einfach. Oder meine fucking Unordnung. Du kannst in meine Wohnung in der Regel nicht unangekündigt rein, weil ich immer das absolute Chaos bei mir habe. Und wenn da irgendjemand unangekündigt vorbeikommen würde, wäre mir das so peinlich. Das wäre mir so unangenehm, wenn jemand in meine unordentliche Wohnung reinkommen würde.
Kommt schon drauf an, wer.
Ja, natürlich, bei dir ist scheißegal so, ne? Aber wenn das jetzt jemand ist, den ich nicht allzu gut kenne oder ja, relativ gute Freunde, jetzt nicht die besten Freunde, wäre ich auch so, muss das jetzt sein? Ja, früher habe ich mich ganz extrem für meinen Körper geschämt, aber das ist etwas, was ich zum Glück komplett ablegen konnte. Da bin ich mittlerweile überhaupt nicht mehr dran. Aber das waren so die Punkte, die mir auf jeden Fall eingefallen sind, wozu ich mich schäme.
Schwere Folge. Aber trotzdem irgendwie ein guter Mut. Also ganz komisch.
Ich bin auch gar nicht schlecht drauf.
So, wir sagen echt, das ist schon wieder so eine bisschen soziopathische Folge,
ja.
Weil wir so richtig, richtig traurige Sachen sagen, aber so mega glücklich. Ja, krass. Ich empfinde ja vor allem Scham bei Dingen, bei denen ich selbst der Meinung bin, dass es legitim, dass es kritisiert wird oder dass es einfach nicht gut ist. Also weil es mich einfach selbst, keine Ahnung, wenn ich einfach selbst nicht dahinter stehe.
Du weißt selber, das ist legitim, dass das nicht gut ist oder so.
Ja, weil ich ja selbst null dahinter stehe.
Ja, und es gibt eben aber auch Schamgefühle, die redet man sich selber ein. Es gibt zum Beispiel Menschen, die schämen sich dafür, arbeitslos zu sein. Es gibt Menschen, die schämen sich dafür, Aufmerksamkeit zu bekommen. Es gibt Menschen, die schämen sich für ihren Körper. Und das sind alles Gründe, Das ist nicht legitim, sich dafür zu schämen. Du musst dich dafür nicht schämen. Du bist nicht der einzige Mensch, dem es so geht. Und ich glaube, da ist es einfach wichtig zu hinterfragen, okay, ist das etwas, für das ich mich wirklich schämen kann? Dann änder was. Schämst du dich zu Recht, dann änder was daran, weil die Situation, für die ich mich zu Recht schäme,
oder akzeptierst,
die kann ich ändern, um selber auch glücklicher zu werden. Aber wenn ich mich jetzt schämen würde für meine kleinen Brüste immer noch, ja, das ist nicht legitim, das ist nichts, was ich ändern kann, das ist nichts, was ich ändern sollte und das ist auch nichts, für das ich mich schämen sollte. Und ich glaube, so ein Blick von außen braucht es da einfach auch manchmal.
Ja, und wenn es nur der Blick durch die Augen des anderen ist. Mhm. Also weißt du, was ich meine? Ohne, absolut, dass es jetzt wirklich der andere sagen muss, sondern sich, ja, sich einfach in die Perspektive des anderen zu begeben und sich zu fragen, wie denkt XY von mir? Mhm. Und die Tatsache, dass ich geliebt werde, sollte ja dafür sprechen, dass mit mir grundlegend alles stimmt. Okay, das war eine sehr lange Folge.
Ich hoffe, das hat Sinn ergeben und dass ihr ein bisschen was daraus mitnehmen konntet.
Das hast du sehr schön gemacht. Ich habe sehr viel reingequatscht. Es tut mir sehr leid, aber Das hast du richtig, richtig toll aufgearbeitet und Insights gegeben.
Du hast mein Referat mit Leben gefüllt.
Oh ja. Dein TED-Talk. Das, ja, klingt cooler. Ja? Du hast gepitcht. Du hast die Scham gepitcht und in ein besseres Licht gerückt.
Sehr gut.
Und normalisiert. Ja, und ich habe Musik hinterlegt mit meinen Geschichten.
Nice, sehr gut.
TED-Talk.
Lieb's.
So, Leute.
Vielen, vielen Dank fürs Zuhören.
Bleibt euch selbst treu.
Und bleibt uns treu.
Wir hören uns nächste Woche wieder. Dann erfahrt ihr auch, wie es Jazz ergangen ist in,
stimmt,
der letzten Woche.
Das erzählen wir dann in der kommenden Folge.
Und vergesst nach wie vor nicht, unseren Trailer zu hören. Der ist jetzt ganz, ganz oben. Wir haben ihn endlich aufgenommen. Unseren Trailer und unsere Bedienungsanleitung.
Wenn ihr es nicht schon gehört habt.
Wenn ihr wissen wollt, wer wir sind, wieso wir das tun, was wir tun und wie man den Podcast zu konsumieren hat. Bis nächste Woche.
Bis dann. Ciao, ciao. Ciao.